Ambulant relevant. Der Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.
Herzlich willkommen zur ersten Episode Ambulant relevant 2026, dem Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Mein Name ist Lars Menz und ich bin stellvertretender Pressesprecher der KVN. Wenn Sie uns auch im vergangenen Jahr schon zugehört haben, dann wissen Sie, dass Ambulant relevant immer Mitte des Quartals und parallel zu unserem KVN-Magazin erscheint. Der Podcast greift ja die Schwerpunktthemen des Magazins auf und ergänzt sie durch das Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten oder anderen Expertinnen und Experten, und das soll auch weiterhin so bleiben. Neu ist nun aber, dass das Magazin ab sofort rein digital erscheint. Das spart Druck und Portokosten, ist wirtschaftlicher und auch nachhaltiger. Und außerdem bietet die digitale Ausgabe Mehrwerte wie Videos oder Animationen und natürlich auch diesen Podcast, den Sie direkt im Magazin aufrufen können. Wir freuen uns also sehr, wenn Sie uns auch zukünftig digital die Treue halten. Und ja, klicken Sie einfach mal durch unter www.kvn-magazin.de. Dort finden Sie nicht nur die aktuelle, sondern auch alle vergangenen Ausgaben. Ja, und da wir zukünftig ja eben, wie gesagt, rein digital unterwegs sind, soll es auch in dieser Podcast-Folge ums Digitale gehen, konkret um die digitalen Schnittstellen im Gesundheitswesen. Und dafür habe ich heute den perfekten Gast hier. Sie ist Vorsitzende des Digitalisierungsausschusses der KVN, Sprecherin der AG Digitales des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes Niedersachsen, und sie sitzt im Digitalbeirat der Gematik, also mittendrin. Herzlich willkommen, Dr. Christina Spörer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Spörer, Sie sind Fachärztin für Allgemeinmedizin in einer Gemeinschaftspraxis in Winsen-Luhe. Und neben den Funktionen, die ich eben schon aufgezählt habe, sind Sie noch Mitglied der Vertreterversammlung der KVN, stellvertretende niedersächsische Landesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes und Mitglied im beratenden Fachausschuss Hausärzte der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das ist so viel, das musste ich mir hier extra aufschreiben. Bevor wir ins Thema einsteigen, wie vereinbaren Sie eigentlich Beruf, Familie und Ihr großes ehrenamtliches Engagement?
Das ist immer wieder ein neues Puzzle mit verschiedenen Schwerpunkten, aber auch in der Kombination sehr bereichernd. Ich erlebe die Vielfalt, die mir diese verschiedenen Positionen geben, gekoppelt mit der sowieso ja sehr tollen und vielfältigen Arbeit als Hausärztin, einfach eine wahnsinnig tolle Ergänzung. Und der große Vorteil ist, wenn ein Ding im Alltag ärgern in der Praxis, weiß ich gleich, wo ich hin muss und kann die Sachen anbringen. Und umgekehrt, was ich in der berufspolitischen Arbeit erlebe und gerade auch im Themenbereich der Digitalisierung an Impulsen, lässt sich umgekehrt gut mitnehmen und gucken, ob es nicht für unsere Praxis nutzbar ist und wie es im Verband gut sinnvoll eingesetzt werden kann. Also es ist was sich gegenseitig sehr bereichert, und glücklicherweise habe ich einen sehr verständnisvollen Ehemann, der das mitträgt, und zwei tolle Kinder, die das auch bisher super mitmachen.
Das hört sich gut an, und Sie haben es gerade schon angesprochen, die Digitalisierung, da wollen wir heute drüber sprechen, konkret über die digitalen Schnittstellen und damit eben auch über die Kommunikation zwischen Haus- und Fachärzten oder Psychotherapeuten, aber auch die Kommunikation über die Sektoren hinweg, also zwischen der ambulanten und der stationären Welt. Ja, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht, wissen wir ja alle, dass hier noch viel im Argen liegt. Immer wieder störanfällige IT, Konnektorenprobleme, nötiger Hardwareaustausch, E-Rezept, EPA und so weiter. Das ist alles oft kritisiert und beschrieben worden. Ich würde heute gerne mit Ihnen eben daher weniger über die Probleme und einmal mehr über die Chancen der Digitalisierung sprechen. Zum Einstieg, wie ist es zu Ihrem Interesse an der Digitalisierung im Gesundheitswesen gekommen? Und was waren die ersten Digitalisierungsschritte, die Sie in Ihrer Praxis eigentlich unternommen haben?
Zwei große Bereiche tatsächlich, die gar nicht so ganz direkt miteinander zu tun haben. Ich bin zu Hause groß geworden mit einem Vater, als der Professor der Informatik ist. Und dadurch haben wir durchaus über meinen Beruf der Medizin und seinen Beruf immer wieder Austausch gehabt. Er ist in dem Bereich autonomes Fahren aktiv gewesen, und da ging es tatsächlich so ein bisschen darum, was bedeutet das eigentlich auch für uns? Und wenn man anfängt, sich dazu Gedanken zu machen, ist mir damals, das ist also schon lange, lange her, aufgefallen, dass wir im Gesundheitswesen eine Menge Veränderungen bekommen werden. Und damals war es tatsächlich so, dass wir auch aus dem Verband heraus wenig Haltung, Positionen, Ideen dazu hatten. Und dann ist es in der Berufspolitik häufig so, wenn man sagt, wir müssen da mal was machen, dann ist die Antwort ja, dann mach mal. Und so fängt man dann an, So ist es damals zur Gründung der Arbeitsgruppe Digitalisierung bei uns im Verband gekommen und so hat sich das groß gewachsen, das Thema. Und ganz konkret bei uns in der Praxis, ich bin ja in eine bestehende Praxis damals eingestiegen. Das heißt, nicht bei Null gestartet. Was wir aber relativ früh gestartet haben, ist, dass wir einen Wechsel unseres Praxisverwaltungssystems angefangen haben oder vorbereitet haben. Und im Zuge dessen sind natürlich auch einige Prozesse weiter digital geworden. Also die Praxis war damals schon nicht nur noch analog, sondern wir sind schon mit Praxisverwaltungssystemen im Arbeiten gewesen und auch die externen Geräte sind schon angebunden gewesen. Auch das sind ja Digitalisierungsschritte, die so in diesen ganzen Diskussionen häufig gar nicht groß benannt werden. Aber wir haben dann einen Wechsel gemacht hin zu einem in meinen Augen deutlich performanteren System, sehr viel benutzerfreundlich. Und das war so der erste große Schritt, den wir da bei uns in der Praxis dann gemacht haben. Mhm. Und jeder Wechsel ist erstmal ein bisschen anstrengend, aber hat sich sehr gelohnt für uns. Und in dem Zuge sind zum Beispiel als kleines Symbol vielleicht für weitere digitale Schritte so analoge Laufzettel verloren gegangen. Die sind digital geworden. So, die Kommunikation ist da zum Beispiel digitaler geworden. Mhm. Und das Programm, was wir jetzt nutzen, bietet deutlich mehr digitale Möglichkeiten als das andere, was wir hatten. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten über eine App kommunizieren können. Das wird einfach über das Programm mit angeboten. Da ist eine Videosprechstunde mit drin, die wir nutzen. Wir haben Online-Terminbuchungsmöglichkeiten über das Programm, die wir zunehmend integriert haben in die Kommunikation. Genau, und all das können wir über diesen Programmwechsel oder haben wir damals also sozusagen den Start, Grundstein damals gelegt, indem wir das Praxisverwaltungssystem gewechselt haben.
Würden Sie sagen, das ist auch immer noch der Startschuss eigentlich, den jede Praxis gehen muss, also ein aktuelles, modernes PVS-System?
Das macht auf jeden Fall sehr vieles leichter.
Also weil sich ja viele davor scheuen, ne, vor dem Aufwand, den das mit sich bringt.
Ja, es ist ja schon auch ein großer Schritt, muss man sagen, und erstmal eine große Sorge, vor allem in der Frage, bekomme ich alle meine Daten migriert? Also verliere ich Daten oder schaffe ich es wirklich am Ende auch weiter mit allen Daten arbeiten zu können? Und wir haben auch tatsächlich eine ganze Woche zugehabt für diesen Wechsel und haben danach auch eine Woche, glaube ich, echt noch gelitten. So, aber der Wechsel hat sich total gelohnt. Und das kann ich jedem nur empfehlen, dass man sich da wirklich gut anschaut. Es gibt mittlerweile einige gute Systeme, die man nutzen kann. Und lieber, würde ich sagen, einmal in den sauren Apfel beißen und die Anstrengung des Wechsels vornehmen, aber dafür dann nachher deutlich viel mehr Spaß am Arbeiten und deutlich mehr Möglichkeiten, auch digitale Sachen einzubinden und auch gut einzubinden.
Jetzt haben Sie ja eben gesagt, dass Sie von Haus aus sozusagen über Ihren Vater schon sehr digital aufgewachsen sind. Wie ist das denn mit den Kolleginnen und Kollegen? Also zunächst erstmal vielleicht in Ihrer eigenen Praxis, auch mit den MFA. Ist da eigentlich viel Weiterbildungsaufwand erforderlich?
Da erlebe ich tatsächlich, und das war auch im Rahmen dieses Wechsels des Praxisverwaltungssystems sehr spannend, da war schon eine große Sorge da. Oh Gott, was passiert jetzt? Und wir können dann ja gar nicht mit dem System umgehen. Wir müssen alles neu lernen. Aber es hat sich ganz, ganz schnell aufgelöst. Also wir sind den Wechsel mit denen gegangen und die haben ganz schnell gemerkt, das System funktioniert viel einfacher. Es lässt sich besser selber erklären. Die Jüngeren haben den Älteren was erklärt, wo man mal klicken kann. Also so ein bisschen diese natürliche Neugierde, die dann einfach da ist. Und das hat sich sehr gut bewahrheitet. Und wir sind danach ja noch andere Schritte auch einfach immer wieder gegangen. Und ja, jedes neue Tool ist erstmal ein Schulungsbedarf und ist auch eine Frage der Einstellung. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen, neue Prozesse zuzulassen? Denn ein Tool zu integrieren bedeutet ja nicht nur, man macht da was Neues dran, sondern man muss häufig ja auch nochmal an die Prozesse ran. Aber wir sind einmal auf die Nase gefallen, das ließ sich nicht gut integrieren und das hat tatsächlich auch nochmal zu einer Abwehrhaltung geführt. Aber nachdem das überwunden war und wir jetzt erfolgreich so ein paar Sachen eingeführt haben, würde ich sagen, ist da auch durchaus eine positive Haltung. Aber ja, natürlich muss das Team mitgenommen werden und das ist eine der spannenden Diskrepanzen, die ich erlebe, wenn ich berufspolitisch unterwegs bin auf Podien und dann Menschen aus dieser Tech-Bubble höre, was theoretisch digital alles funktionieren können soll. Und dann einfach sehe, was im Versorgungsalltag passiert und wo Digitalisierung vielleicht auch einfach überhaupt nicht funktioniert. Und wir wollten nicht über die Probleme sprechen, aber die sind ja nun einfach auch Realität. Dann erlebe ich da schon eine sehr, sehr große Diskrepanz einfach drin. Und das hinzubekommen, dass ein Team neugierig genug bleibt, gemeinsam mit einem weitere Schritte zu gehen und Prozesse anzupassen, ist, glaube ich, total wichtig. Aber das, wenn die merken, dass es funktioniert, dann haben die auch Bock auf mehr.
Also die haben die Spannweite angesprochen, die vorhanden ist. Wie würden Sie denn den Stand der Kolleginnen und Kollegen in den anderen niedersächsischen Praxen, so ohne Namen zu nennen, einschätzen? Wie weit sind die Praxen in Niedersachsen digital aufgestellt?
Na, wenn man den Bogen nochmal zurückschlägt und überlegt, was bedeutet Digitalisierung, wir in der Diskussion, das hatten Sie ja anfangs auch schon erwähnt, ging es ja ganz viel um Telematikinfrastruktur. Und das ist ja, sagen wir mal, ein Aspekt von Digitalisierung. Ich bezeichne ihn manchmal als Zwangsdigitalisierung, den mussten wir alle machen. Das ist ein bisschen ungeliebtes Kind und mit all den Problemen behaftet, die wir im Alltag gemerkt haben. Aber wenn man so ein bisschen daneben guckt, dann sieht man schon, dass die meisten Praxen relativ digital aufgestellt sind. Wir haben über Praxisverwaltungssysteme gesprochen, da gab es enorme Weiterentwicklungen, die ja von vielen auch sehr positiv geschätzt werden. Wir haben die Online-Terminbuchungsmöglichkeiten angesprochen, da hat sich unheimlich viel getan im Markt und da hat sich auch eine gute Durchdringung, würde ich sagen, angesetzt. Und so entsteht, würde ich sagen, eine Entwicklung, die dazu führt, dass es Kollegen gibt, die vorangehen und vielleicht extrem digital sind, andere sich das anschauen und sagen, ach Mensch, das funktioniert ja ganz gut bei dem. Und es gibt auch unter den Kolleginnen und Kollegen einen tollen Austausch mittlerweile, wo man sagt, boah, das und das funktioniert gut zusammen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte gern ein digitales Dokumentenmanagement probieren, was klappt denn bei euch? Dann geht man miteinander in Austausch, welche Systeme miteinander gut funktionieren. Und das führt dann wieder dazu, dass das weiter vorangeht. Also ich erlebe schon eine große Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich erlebe, dass, wenn positive Erfahrungen gemacht werden, die Leute auch bereit sind, weiterzugehen. Und ich glaube, dass wir aus dieser alten Haltung, auch die mich damals angetrieben hat, wir müssen uns da noch mehr mit beschäftigen, mittlerweile durchaus, zumindest das, was ich hier so in Niedersachsen erlebe, auch eine Aufbruchstimmung da ist.
Noch mehr Wissenswertes zum heutigen Podcast-Thema jetzt auch im neuen KVN-Magazin. Ab sofort voll digital. Erfahren Sie darin Weiteres über die Schnittstellen im Gesundheitswesen, zu analogen und digitalen Kommunikationswegen und wie sich die Zusammenarbeit unter den Fachgruppen optimieren lässt. Dafür unter anderem im Gespräch der Vorsitzende der KVN-Vertreterversammlung Dr. Lummert sowie der Facharzt Dr. Altevogt. Weiter informieren zum Thema im neuesten KVN-Magazin, jederzeit auf kvn-magazin.de. Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Episode.
Jetzt haben Sie die Schnittstellen, über die wir ja sprechen wollen, gerade schon angesprochen. Können Sie das nochmal konkretisieren, wie die Kommunikation auf digitalen Wege zwischen zwei Praxen gut funktionieren könnte?
Das ist tatsächlich, dann sind wir im Bereich der Telematik. Die funktioniert mittlerweile, würde ich sagen, im ambulanten Sektor sehr gut über diese Kommunikation im Medizinwesen, dieser datensichere E-Mail-Austausch. Nach wie vor schwierig ist der Verzeichnisdienst. Also wenn man mit einer Praxis nicht so häufig schreibt, dann ist es immer noch mal eine Herausforderung, die richtige Adresse rauszufinden. Aber wenn das einmal geschafft und hinterlegt ist, dann ist das eigentlich was, was mittlerweile sehr zuverlässig ambulant klappt. Leider nicht so gut Richtung Krankenhaus. Das ist ja so eine andere Schnittstelle, wo wir eigentlich sehr viel Austausch bräuchten. Die sind nach wie vor sehr wenig angebunden und das ist einfach schade und macht die Arbeit deutlich schwieriger.
Beim Krankenhausthema vielleicht nochmal nachgehakt. Wo liegen da die Probleme?
Na, das Problem in der Kommunikation mit dem Krankenhaus ist tatsächlich, dass die häufig nicht so an die Telematikinfrastruktur angebunden sind, wie wir das ja in der Fläche im ambulanten Bereich mittlerweile eigentlich alle sind. Und das führt dazu, dass man andere Kommunikationswege braucht. Also zum einen sind es viele Krankenhäuser, die jetzt eigene Portale aufbauen und wollen, dass man sich dann da einloggt und dann darüber Dokumente lädt, hochlädt oder runterlädt. Was aber natürlich für eine Praxis, die mit vielen Krankenhäusern arbeiten muss, bedeutet, ich finde es tatsächlich sehr verrückt, dass man sich morgens in X-Portale anmelden können soll. Das halte ich nicht für zukunftsfähig. Ich denke, wir werden darauf warten müssen, dass die Krankenhäuser auch über diese Kommunikation im Medizinwesen angeschlossen werden, dass man darüber einen guten Austausch hat. Und die Hoffnung für die Zukunft ist ja durchaus auch, dass die elektronische Patientenakte nochmal helfen soll, dass auch da mehr möglich ist. Aktuell sehe ich da auch noch nicht so viel, aber von der Entwicklungsidee und wenn man sieht, wie die EPA weitergedacht wird und was man so hört, in welche Entwicklung das gehen soll, dann wäre das ja durchaus auch ein Tool, wo man gut austauschen kann. Ansonsten ist das leider sehr, sehr analog häufig noch. Ich sag mal, der Patient als Briefträger oder die Post selber.
Oder das Faxgerät.
Genau, geliebte, gehasste Faxgerät. Ja.
Aber ich höre raus, auch viele unterschiedliche Softwareprodukte, die nebeneinander her existieren, mit denen man umgehen muss. Das heißt, sie müssen sich im Alltag schon auch immer wieder auf neue Schnittstellen eben einstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade diese Frage der verschiedenen Produkte hat ja sogar schon, wenn ich zurückgehe wieder in die Praxis und einfach sage, in einer Praxis will ich mit verschiedenen Tools arbeiten, da stellt sich das Problem ja auch schon immer wieder, wie gut ist ein Tool eingebunden und oder lässt es sich auch einbinden. Also ich hatte das anfangs erwähnt, dass wir bei uns in der Praxis über unser Praxisverwaltungssystem die Möglichkeit haben, mit Patienten über eine App zu kommunizieren. Das heißt auch da, dass sie zum Beispiel Rezeptbestellungen machen können. Und das ist wunderbar tief integriert bei uns, wirklich so, dass man aus der Bestellung daraus her direkt beim richtigen Patienten ist und sozusagen da eine unheimlich gute Vernetzung da ist. Wenn ich aber ein externes System habe, dann habe ich immer diesen Bruch. Dann habe ich ein Fenster, was auf ist, wo das vielleicht verschriftlich ist, was bestellt wurde. Aber ich muss in einem anderen System dann suchen. Und wenn es richtig gut funktionieren soll und Spaß macht, dann ist es gut vernetzt. Und das ist schon noch eine Problematik, die wir auch immer wieder anmahnen. Also die Frage der Schnittstellen, der offenen Schnittstellen, ja auch etwas, wo die Praxisverwaltungssysteme nochmal nachbessern können. Das war früher ein sehr, sehr geschlossener Markt. Durch die Bewegung, die da jetzt reinkommt mit den neuen Systemen, hoffe ich, dass das auch mit den Schnittstellen weiter vorangeht, dass man auch da die Möglichkeit bekommt, einfach andere Tools gut einzubinden. Aber ja, es ist immer wieder ein Auseinandersetzen und Beschäftigen damit.
Aber es ist schon so, dass die unterschiedlichen PV-Systeme eben auch unterschiedliche App-Anwendungen anbieten. Das heißt, auch hier gibt es sozusagen unterschiedliche Kommunikationswege. Und die Gematik will ja gleichzeitig noch den TIM-Dienst, also den Telematik-Infrastruktur-Messenger etablieren, den man ja auch über die EPA dann verwenden kann, wie ich gesehen habe. Was halten Sie denn davon? Das ist ein weiteres paralleles System, oder?
Genau, es ist im Moment ein weiteres paralleles System, was aber eigentlich weitergedacht ist, weil das zumindest so funktionieren soll, dass die verschiedenen Anbieter miteinander sprechen können sollen. Also bei TIM soll es so sein, dass egal welcher Anbieter denn diesen Messenger anbietet, dass die untereinander sprechen können. Und das ist ja zumindest mal ein Fortschritt. Und dann wird es darauf ankommen, dass die möglichst gut in die Praxisverwaltungssysteme eingebunden sind. Also mir hilft eine Kommunikation vor allem dann, wenn es gut in meinem System eingebunden ist. Und führend für mich in der Praxis ist mein Praxisverwaltungssystem.
Wie groß ist da Ihr Einfluss in der Gematik? Wir haben ja gesagt, Sie sitzen dort im Beirat. Was ist da berufspolitisch eigentlich möglich? Was können Sie aus Ihrer, ja, aus Ihrem Alltag als Ärztin dort einbringen?
Also ich würde sagen, weniger als ich mir wünschen würde. Es ist ein Versuch, die Versorgungsrealität abzubilden in einem Bereich, wo sie ja nicht tagtäglich vorhanden ist. Ich erlebe, dass die Gematik in den letzten Jahren mehr in die Kommunikation gekommen ist und auch in den Austausch gekommen ist, welche Entwicklung wir brauchen, wie Prozesse bei uns in den Praxen funktionieren, wie Prozesse in der Versorgung funktionieren. Aber die Gematik kommt aus einem Bereich, wo das wenig eine Rolle gespielt hat früher. Da wurden Produkte entwickelt und dann wurden sie halt in die Versorgung gedrückt, so würde ich sagen. Und das ist ja auch das, was wir erlebt haben in der Telematik-Infrastruktur. Mit den Entwicklungen, mit all den Abstürzen, die wir erlebt haben, mit, ich kann mich noch an die Einführung der EAU erinnern, wo unsere Signaturvorgänge so lange gedauert haben, dass man irgendwie möglichst in den ersten 2 Sekunden einer Sprechstunde feststellen musste, wie lange wird dieser Mensch wohl krankgeschrieben sein müssen, damit man das schon mal macht und ihn dann untersuchen und alle Anamnese erheben konnte, damit diese blöde AU am Ende rauskam, wenn er wieder rausgehen sollte. Da hat sich echt was getan. Aber ich würde sagen, da ist schon noch eine Menge Luft nach oben. Und ich würde mir durchaus auch wünschen, dass wir da noch mal mehr Einfluss hätten und einfach sinnvoll Rückmeldung geben kann, wie Digitalisierung gelingen kann im Alltag und wo sie wirklich unterstützen kann und wo ja dann auch wirklich tolle Verbesserungen möglich sind.
Was wäre denn der nächste politische notwendige Schritt?
Na, wenn man so ein bisschen guckt, eine Diskussion, die ja läuft, ist die Frage, wie die elektronische Patientenakte weiterentwickelt werden soll. Eine sehr wichtige zentrale Forderung da ist ja die Frage nach strukturierteren Daten, dass man die Daten wirklich weiter nutzen kann. Labor ist so ein Beispiel. Wir haben an verschiedensten Stellen, dass Menschen Blut abgeben und Laborwerte erhoben werden. Aktuell können diese nicht strukturiert in die EPA hinterlegt werden. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich das wie ein gemeinsames großes Laborbild mir anschauen kann und dann auch gucken kann, wie sind die Verläufe, wie ist der Mensch mit, keine Ahnung, zum Beispiel mit welchen Nierenwerten ist er in die Klinik gegangen, wie hat sich das in der Klinik entwickelt, wie wurde er wieder entlassen, dass man auch über die Sektoren hinweg dann eine gute Entwicklung sehen kann.
Die EPA ist ja ein sehr gutes Beispiel für die Schnittstelle direkt zum Patienten. Jetzt habe ich gerade vor kurzem gelesen, 1% der deutschen Bevölkerung nutzt die EPA. Wie kriegt man das hin, die Patientinnen und Patienten da stärker mit zu integrieren oder einzubinden?
Das ist eine gute Frage, die so ein bisschen Richtung Gematik wieder spielt. Wobei, da muss man auch ehrlicherweise sagen, da geht es auch um die Frage, wie werten wir Datenschutz, wie werten wir Sicherheit, wie hoch müssen Sicherheitsvorgänge sein, wenn man sich solche Sachen anlegt und wie geht man damit um, also wie alltagstauglich darf etwas sein. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass die EPA auch funktionieren können muss, ohne dass die Patientinnen und Patienten da viel mitmachen. Aber ja, es ist eigentlich eine Schnittstelle Richtung Patient, Patientin.
Aber Sie meinen auch die Schnittstelle innerhalb der Ärzteschaft, ja, dass Sie sich darüber austauschen können.
Das würde schon in der Versorgung vieles erleichtern, wenn man dann zuverlässig weiß, ich habe alle Befunde da drin, die wichtig sind, in einer Form vorliegen, so dass ich schnell das finde, was ich suche, dass mir relevante Sachen angezeigt werden.
Medikationsplan soll dieses Jahr kommen. Sind Sie da in den Entwicklungen beteiligt?
Ja, wir haben mit dem Digitalausschuss der KV Niedersachsen uns da sehr viele Gedanken zugemacht nochmal und sind in den Austausch gegangen und haben nochmal übermittelt, wo wir sagen, wo sind potenziell Möglichkeiten der Verbesserung der Versorgung auch oder der Verbesserung der Sicherheit der Patientinnen und Patienten auch und sind auch jetzt nochmal mit der Gematik da zum Austausch gewesen. Ich hoffe sehr, dass solche Also das ist das, was mich berufspolitisch mit antreibt, warum ich das mache, ist tatsächlich die Hoffnung, dass solche Sachen zu einer Verbesserung führen und dass der Input, den wir aus der Versorgung raus liefern können, dazu führt, dass die Prozesse, die da digital abgebildet werden, wirklich A, zu uns passen und B, das leichter machen und damit besser machen.
Inwieweit würden Sie denn das Thema KI da auch mit einbeziehen? Ist das auch was, was Schnittstellen zukünftig verbessern oder verändern wird?
KI ist ja, ich weiß nicht, aber was gut, das goldene Kalb der Zukunft, da keine Ahnung, Lösung für alles, wenn man sich so ein bisschen in der Tech-Branche rumhört oder so. Ich glaube, dass KI definitiv Einzug mit in die Versorgung führen wird, nehmen wird und auch Einfluss auf Prozesse wieder nehmen wird und wird damit natürlich auch eine Frage von Schnittstellen sein, aber da wird es viel auch darum gehen, wie kann ich mich in der Versorgung darauf verlassen, dass die KI-Anwendungen, die da genutzt werden, wirklich verlässlich sind? Wie bekommen wir das hin, dass eine KI auf eine Datenbasis zugreift, die nicht schon von Anfang an verzerrt ist? Ich sag mal so ein bisschen Garbage-in, Garbage-out-Prinzip. Da wird es einiges um Regulatorik gehen, da wird es um Datenhoheit gehen und dann kann das natürlich eine tolle Unterstützung sein. Also wir nutzen, also ich würde davon ausgehen, dass ihr das auch machen im Alltag. Natürlich fängt man an, KI-genutzte oder unterstützte Suchen zu machen. Und das würde natürlich auch im Bereich der Gesundheitsversorgung Dinge erleichtern, wenn man weiß, man hat verlässliche Tools, die man da nutzen kann. Und auch da testen wir gerade über einen Pilot mit der AOK Niedersachsen zusammen, ja, den Cardio Explorer zum Beispiel, als ein KI-Tool in der Früherkennung oder in der Erkennung von KHK. Und wenn sich sowas bewährt, dann macht das natürlich Versorgung einfacher.
Und ist die Entwicklung schneller als die Kolleginnen und Kollegen? Also kann man da Schritt halten mit der Entwicklung?
Also ich erlebe, was KI angeht, dass wir an der gesamten Gesellschaft gerade wichtige Diskussionen angefangen haben zu führen und dass es da relevant sein wird, die weiterzuführen. Und KI wächst unheimlich schnell und ich glaube, wir tun gut daran als Gesellschaft, nicht nur im Bereich der Medizinversorgung, aber dann natürlich auch uns Gedanken dazu machen, wo ist KI sinnvoll, welche Anforderungen haben wir, wie muss eine Regulatorik aussehen, die Entwicklung ermöglicht, aber klare Regeln setzt. Das sehe ich eher tatsächlich als ein gesellschaftliches Thema im Moment, was nicht rein auf die Gesundheitsversorgung bezogen ist, sondern wirklich gesellschaftlich total wichtig ist.
Ja, wir haben praktisch mehrere digitalisierte Bereiche. Wir haben die Praxen, also den ambulanten Sektor, wir haben den stationären Sektor und wir haben eben die Patientenschaft. Sind das drei Bereiche, wo Sie sagen, das wird in Zukunft stärker zusammenwachsen oder sehen Sie doch stärker die Hürden, die diese Welten momentan voneinander trennen? Und wenn das so ist, was müsste eigentlich passieren?
Na, ich erlebe schon, unabhängig von der Digitalisierung, dass sich Versorgung insofern geändert hat, dass man mehr gemeinsam mit Patienten entscheidet. dieses alte Bild, der Arzt sagt, was man tun soll und dann wird das nicht in Frage gestellt. Davon haben wir uns weiterentwickelt. Es geht mehr darum, auch zu verstehen, warum welche Therapie stattfindet. Etwas, was ja durchaus, finde ich, eine positive Entwicklung ist, weil das, wenn man Dinge versteht, ja auch eher versteht, warum man was machen muss, damit auch eine Therapietreue ja besser ist.
So eine ganz analoge Schnittstelle, die
das
sich.
Das ist eine ganz analoge Entwicklung, ja. Genau. Und die aber natürlich digital unterstützt werden kann. Also wenn ich digital da in eine leichtere Kommunikation kommen kann, auch wieder vielleicht ein Beispiel. Wir haben eine Blutdruckeinstellung in der Praxis und können über die App von den Patienten die Blutdruckwerte direkt in das System bekommen. Das macht es mir leichter zu gucken, passt das so, was wir jetzt besprochen haben. Man kann sehr einfach eine Rückmeldung geben, Medikament so belassen oder oh, bitte doch nochmal reinkommen, da müssen wir nochmal was nachjustieren oder was neu besprechen. Und das macht es natürlich einfacher.
Und gehen die Patienten da offen mit um oder sind die da sehr positiv dem gegenüber?
Also viele finden es gut, nicht alle. Also wir haben Patienten, denen wir die App anbieten, die sagen, oh nee, bloß nicht, ich möchte per Telefon und mit Stift und Zettel bewaffnet meine Bestellung machen und oder in die Praxis kommen. Aber es gibt viele, die dafür offen sind. Und ich denke, da tun wir gut daran, in der Ärzteschaft einfach solche Entwicklungen mit zu begleiten und anbieten zu können. Weil dann kann man sagen, den Menschen, denen es einfacheren Zugang so ergibt, den kann man das anbieten und das macht ja dann auch wieder die analogen Wege für die anderen frei.
Was würden Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen raten, wie die Kommunikation auf digitalen Wege zwischen den einzelnen Praxen eigentlich noch verbessert werden kann? Also nochmal konkret zu den Praxen gefragt und zu der Kommunikation untereinander. Wir haben ja die Wege schon beschrieben, also es gibt Kim und es gibt Tim und vielleicht haben Sie auch ganz konkrete Wege noch immer übers Telefon, um sich gegenseitig zu besprechen oder abzustimmen. Aber wo würden Sie sagen, liegen eigentlich die Chancen der Digitalisierung in der Zusammenarbeit zwischen den Praxen?
Ich glaube, die großen Chancen entstehen jetzt. Wir diskutieren ja parallel die Einführung eines Primärarztsystems. Und ich glaube, dass Versorgung sich für die Zukunft deutlich hybrider aufstellen wird. Also wir werden vor Ort Praxen haben mit analoger Versorgung. Und wir werden sowohl im Kontakt mit den Patientinnen und Patienten digitale Schnittstellen brauchen und Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch untereinander zu den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen. Und das zunehmend hybrid machen zu können, also mit der gemeinsamen Einschätzung, ich sehe hier einen Patienten, ich sag mal zum Beispiel mit einer rheumatologischen Erkrankung, Erstdiagnose, habe bestimmte Blutwerte, habe vielleicht bestimmte Erscheinungsbilder an den Gelenken, geschwollene Gelenke. Und wenn ich das digital übermitteln kann und dann gemeinsam mit den Kollegen schon mal eine Anfangstherapie festlegen kann, dann muss der Mensch nicht unbedingt zum Rheumatologen hin, sondern dann reichen wahrscheinlich die Befunde auf digitalen Wege. Aber es wird auch immer Menschen oder Patientinnen und Patienten geben, die man dann schicken will und muss. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, gemeinsam diese Prozesse festzulegen, wo ist eine gute Schnittstelle für digital, wo brauchen wir die analoge Möglichkeit und dann die Stärken aus beiden Systemen vereinen, dann haben wir die Chance auf eine richtig gute Versorgung in Zukunft.
Ja, wir kommen schon langsam zum Schluss. Die Zeit geht immer schnell rum, aber ich glaube, wir haben auf ein paar Schnittstellen ganz gut drauf geguckt. Und zum Ende unseres Gesprächs und an dieser Stelle fragen wir immer nochmal nach, fassen nochmal zusammen. Frau Dr. Spörer, ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal Ihre drei Big Points nennen können auf dem Weg für eine bessere Digitalisierung.
Ambulant, relevant, prägnant. Das Wichtigste zusammengefasst.
Also ich erwarte in 2026 eine Neuauflage der Digitalstrategie der Bundesregierung. Die sind meines Wissens schon am Arbeiten. Da wird jetzt was kommen. Das wird nochmal eine deutliche Klarheit bringen, in welche Richtung die Bundesregierung weitergehen möchte. Ich vermute, dass die elektronische Patientenakte eine sehr zentrale Rolle spielen wird, auch in der Versorgung eine zentrale Rolle spielen soll. Und dann wird es darum gehen, wie wird man hybride Versorgung in Zukunft sinnvoll gestalten können. In allen Aspekten, gemeinsam gedacht mit dem ja genauso aktuell diskutierten Primärarztsystem.
Sind das auch die Themen, die Sie jetzt im Digitalisierungsausschuss weiter verfolgen oder haben Sie da noch andere Schwerpunkte gesetzt?
Nee, das sind tatsächlich Themen, die darauf einzahlen, die natürlich deutlich konkreter sind, weil wir uns dann auch mit einfach sehr konkreten Anwendungen beschäftigen und dann in der konkreten Ausgestaltung. Aber das zahlt auf diese großen Themen auf jeden Fall ein.
Frau Dr. Schörer, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier in unserem kleinen KVN-Studio in Hannover. Dann wünsche ich Ihnen für das jetzt gerade noch frische Jahr 2026 viel Erfolg bei den nächsten Schritten, die Digitalisierung für die Praxen, vor allen Dingen eben auch in Niedersachsen, voranzubringen, Kommunikation der einzelnen Akteure zu verbessern, und Ihnen persönlich alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Und das war es auch schon mit der ersten Episode im neuen Jahr. Alles weitere digital in unserem Magazin unter kvn-magazin.de. Und wir hören uns hier im Podcast Ambulant Relevant dann wieder im Mai. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Ambulant Relevant ist ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen für die rund 16.000 landesweit niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen sowie Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Redaktionelle Verantwortung Lars Menz. Produktion Theo Wurth. Neue Episoden erscheinen quartalsweise mit dem KVN-Magazin. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf kvn.de. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 7. Januar 2026.